Lena, du bist erst kürzlich von deinem einjährigen Freiwilligendienst zurückgekehrt. Was waren denn für dich die Beweggründe, bei PBI mitzuarbeiten? Und wie bist du mit der Organisation in Kontakt gekommen?
Ich bin direkt nach dem Studium ins Ausland mit PBI gegangen und habe Politikwissenschaft studiert und habe dann mich sehr stark eigentlich auf Thema Menschenrechte und Frieden konzentriert und habe auch meine Magisterarbeit darüber geschrieben und hatte dann nach so viel theoretischer Arbeit und gerade nach so einer langen Magisterarbeit ein sehr starkes Bedürfnis danach, wirklich vor Ort zu gehen und was zu machen und das Gefühl, aktiv zu sein. Und warum es dann PBI geworden ist, war, dass ich es gut fand, dass man diesen Ausländerstatus nutzen kann und dass man nicht den Leuten vor Ort dann irgendwie so ein bisschen die Arbeit wegnimmt oder was macht, was sie auch machen könnte. Und das Prinzip der Nicht-Einmischung war mir ganz wichtig, dass man halt wirklich die Idee ist, dass die Menschen vor Ort das viel besser können als wir und wir sie nur darin begleiten. Und deshalb dann PBI. Ja, das war dann wirklich ganz am Ende in meiner Magisterarbeit, die habe ich über Strategien ziviler Konfliktbearbeitung geschrieben. Und da tauchte PBI in der Literatur auf und dann habe ich sofort im Internet gecheckt und dann war eigentlich auch vom ersten Moment an klar, das wird's. Ja, dann habe ich erstmal zu Ende studiert und meine Prüfung gemacht, habe dann den Kontakt aufgenommen mit dem Hamburger Büro, habe mich erkundigt, habe nachgefragt, habe dann geguckt, wo die nächste Bewerbungsdeadline ist. Das war Guatemala und dann habe ich gesagt, okay, da bewerbe ich mich.
Heike. Als du vor knapp 30 Jahren zu PBI gestoßen bist, da sah das alles noch etwas anders aus.
Wie ich PBI kennengelernt habe, gab es noch keine Auswahlverfahren. Es gab so ein bisschen was an Auswahlverfahren, aber eigentlich vor Ort möglich. Also ich bin ins El Salvador-Team gekommen und musste nur 3 Referenzen bringen. Und mich kannten da zu dem Zeitpunkt ja schon viele in El Salvador, sodass es leicht war, die 3 Referenzen zu bringen. Und ähnlich war es in Guatemala. Zu der Zeit gab es eben auch noch die Leute, die Langzeit für ein Jahr sich verpflichtet hatten, aber auch Leute, die einfach eingestiegen sind, eben über den Weg wie ich und dann für einen Monat blieben oder 2, 3 Monate blieben, was dann auch immer vor Ort entschieden wurde, wenn ich länger bleiben will. Und aber auch eher damit eine Ungleichheit, ne? Die Entscheidungen wurden getroffen von denen, die lange im Team sind und nicht von denen, die eben als sogenannte Escoltas, nannten wir es damals, für kürzere Zeiten da waren. Die Arbeit war überwiegend physische Begleitung, dass wir also direkt mit Leuten zusammen waren. Zu meiner Zeit viel in der Stadt, in Büros von Gewerkschaften, von den Menschenrechtsorganisationen, Volksbewegungen, zum Teil ständige Präsenz im Büro, zum Teil Präsenz über Nacht in den Büros, weil dann mehr Gefahr war. Dann Begleitung von Aktionen wie Demonstrationen, die stattfanden. Begleitung von Menschen, die jetzt spezielle Funktionen hatten, speziell bedroht wurden. In Guatemala in meiner ersten Zeit wurde noch Alejandra begleitet, die Tochter von Ninette. Und Ninette hat eben die GAM angeführt und wurde ihr immer wieder angedroht, auch ihre Tochter zu entführen. Ihr Mann ist ja entführt worden. Und aus solchen Gründen eben sehr viel direkte Begleitung. Und heutzutage hat sich da ganz vieles auch geändert. Auch die Lebensbedingungen waren anders. Damals halt musste jeder noch seine Anreise, Krankenversicherung und sowas selber finanzieren. Taschengeld gab es ja meistens, aber auch nicht immer, wenn gerade kein Geld da war. In Guatemala hatten wir einen großen Raum, wo wir halt alle auf dem Boden mit Schlafsäcken geschlafen haben.
Wie war das denn damals ganz am Anfang? Wie ging es denn eigentlich konkret los, als sich PBI gegründet hat?
Ja, die erste Gruppe, die PBI kennenlernte, war eben die GAM, die Gruppe von den Angehörigen der Verschwundenen. Und der PBI hatte das Haus gemietet in Guatemala-Stadt und wohl öffentlich bekannt gemacht, wir sind da. Und Leute wie die Angehörigen der Verschwundenen, die waren einfach auf der Suche nach Hilfe. Die suchten Raum, wo sie sich versammeln konnten. Selbst die Kirche hatte Angst und gab ihnen keine Räume. Und da Peace Brigade sich praktisch anbot, wir wollen helfen Leuten hier, die Menschenrechtsarbeit machen, kamen sie zu Peace Brigade. Und im Grunde haben wir mit GAM zusammen diese arbeitsschützende Begleitung erst entwickelt. Denn zuerst war es, dass wir unser Haus zur Verfügung gaben, ne? Dass die Leute sich versammeln konnten, dass sie überhaupt miteinander dort reden und was planen konnten. Dann sind wir bei Demonstrationen mitgegangen. Dann sind 2 Leute, 2 Führer, Führerinnen von der GAM verschwunden und sind ermordet wieder aufgefunden worden. Aber schon bei der Suche hat GAM PBI gebeten, mit ihnen zu gehen. Und daraus entwickelte sich dann dieser Punkt Schutzbegleitung, Also wir können die physische Präsenz vielleicht auch noch mal unterteilen in die persönliche Schutzbegleitung, eine Person zu begleiten, und in das, was eher so wie Menschenrechtsbeobachtung ist, Aktionen zu begleiten oder in einem Büro vor Ort zu sitzen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, ne? Aber es sind eigentlich alles, gehört zur physischen Begleitung.
Ein Einblick in die Arbeit von PBI vor 30 Jahren. Wie sieht denn aktuell die Arbeit in den Projektländern aus?
Ja, ich glaube, in einigen Punkten ist sie ähnlich und in anderen hat sie sich verändert. Was, denke ich, anders geworden ist, ist, dass wir neben dieser physischen Begleitung jetzt auch noch sehr stark eine politische und eine informative machen. Die politische heißt, dass wir halt mit sehr vielen Menschen sprechen, also Lobbyarbeit machen. Wir reden also mit ganz verschiedenen Menschen in Guatemala, mit Bürgermeistern, Polizei und so weiter. Und halt auch ganz viel Kontakt zu den Botschaften haben, zur Vertretung der UNO in Guatemala, zur Vertretung der EU. Und da immer wieder unsere Besorgnis über die Situation der Menschenrechtsverteidiger darstellen. Und die informative Begleitung heißt, dass wir halt auch publizieren und immer wieder auch veröffentlichen, was wir machen, und Artikel schreiben über die Situation in Guatemala. Das ist ein bisschen anders, aber dann die eigentliche körperliche, physische Begleitung, die ist wahrscheinlich ähnlich geblieben. Man ist dann da, man ist einfach vor Ort, man beobachtet Demonstrationen, man besucht die Organisationen im Büro. Ich weiß nicht, wie das früher war. Wir haben jetzt so rote Westen, wo auch PBI draufsteht, damit wir auch gleich erkannt werden. Was vielleicht noch ein bisschen anders ist dabei jetzt geworden ist, ist, dass wir schon auch immer noch viele Organisationen in der Hauptstadt haben, aber auch sehr viel reisen, weil wir in sehr vielen verschiedenen Teilen Guatemalas Organisationen begleiten und man dann viel im Bus sitzt und immer wieder zu einer Demo irgendwo hinfährt. Und ja, das klingt mir jetzt so, als hätte sich das noch ein bisschen verändert.
Wie verhält es sich denn mit der Sicherheitslage, Lena? Speziell, wenn ihr mit dem Bus in Guatemala unterwegs seid.
Ja, also mit dem Bus durchs Land fahren in Guatemala ist schon nicht ohne, auch heute. Die Situation hat sich wahrscheinlich insofern verändert, als dass das Problem heute sehr viel einfach Kriminalität ist und Gewalt, die von Kriminalität ausgeht. Und da ist man als Ausländer genauso wenig vorgeschützt wie als Guatemalteke. Die trifft einen oder trifft einen nicht. Was die eigentliche Begleitarbeit angeht, da bin ich der festen Überzeugung, dass die relativ, also sehr sicher ist eigentlich, weil wir auch gerade viel Kontakt mit allen möglichen Menschen haben durch die viele politische Begleitung und dann eigentlich alle wissen, wer wir sind und was wir machen.
Heike, damals bei dir in Guatemala vor 30 Jahren, da sah das alles noch etwas anders aus.
Es gab Bedrohungen. Die schlimmsten Situationen gegen Peace Brigades waren 1989. Ich war in dem Moment nicht direkt vor Ort, aber habe die Nachwirkungen gut mitkriegen können. Also im August 89 gab erstmal ganz dolle Diffamierungen, auch in Zeitungen und so, gegen PBI und gleichzeitig gegen GAM, mit denen wir eben damals noch sehr stark identifiziert wurden. GAM wurde beschuldigt, mit der Guerilla zu tun zu haben. PBI wurde beschuldigt, für GAM der Sprecher im Ausland zu sein. Und dann wurden im August Handgranaten in das Haus von PBI und in das Büro von GAM geworfen, ne? Und ja, es gab einen großen Sachschaden und zum Glück ist niemand verletzt worden, weil alle weiter hinten im Haus saßen beim Abendessen, gerade Abendessen wollten, ne? Kurz davor waren noch Leute in der Küche und die war voll zerstört. Also das Risiko wäre gewesen, es wäre was Schlimmeres passiert, auch Menschenleben, aber es ging, wir vermuten, um uns Schreck und Angst einzujagen, dass wir das Land verlassen. Und im Dezember 89 sind drei Leute, wir hatten dann schon viele Sicherheitsmaßnahmen so persönlich, ne, dass keiner mehr, wenn es dunkel wird, allein auf der Straße ist. Die waren dann eben zu dritt, zwei holen eine vom Bus ab und so, schon Sicherheitsmaßnahmen, aber obwohl sie zu dritt waren, wurden sie mit Messer angegriffen und schwer verletzt. Und es wurde ihnen nichts geklaut, es war ganz nah von zu Hause. Und wir interpretieren beide Angriffe als Einschüchterung, um uns Angst zu machen, das Land zu verlassen. Und ich war damals in Südamerika unterwegs und wollte eigentlich ab Anfang 1990 ein El Salvador-Team zurück. El Salvador hat aber auch 1989 Repressionen erfahren. Und zwar gab es eine Offensive der Guerilla und der Militärs, offene Kämpfe. Und das gesamte Team ist vom salvadorianischen Polizei verhaftet und nachher ausgewiesen worden. Das heißt, das Salvador-Team war dann im Exil und das Guatemala-Team war einmal geschrumpft, weil die drei Leute, die mit Messer gestochen waren, zwei sind nach Hause gegangen, wegen körperlicher und psychologischer Behandlung nach sowas. Eine blieb im Land, aber es waren weniger Leute. Sie suchten jetzt Leute mit Erfahrung, ne? Und weil ich ja schon Salvador-Erfahrung hatte, haben sie dann mich gebeten, nach Guatemala zu gehen. Und so war das, dass ich Anfang 1990 nach Guatemala kam. Und gerade in dem Moment war wirklich so eine Kippe, kann PBI überhaupt weiterarbeiten? Können wir überhaupt Schutzbegleitung leisten, wenn wir jetzt selber angegriffen werden? Und im Land haben uns immer wieder die Leute in Guatemala gesagt, wenn ihr geht, sind wir wieder allein und alles Mögliche passiert uns. Die greifen uns an, die greifen euch an, damit ihr abhaut. Ne? Es ist für uns wichtig, ihr bleibt. Und in El Salvador genauso, bitte kommt zurück, versucht es irgendwie. Sie haben es auch geschafft. Und im Ausland, wir hatten damals das internationale Büro in Kanada, die haben also ganz viel getan, diese politische Begleitung aus dem Ausland für uns aufzubauen, die wir vorher nur sporadisch hatten, aber viel systematischer, die Kontakte zu Parlamentariern in den verschiedensten Ländern, Kongressabgeordnete nennt man sie, glaube ich, der Abgeordnete in den USA, also in jedem Land halt, die Politiker zu aktivieren, die Botschaften, wir im Land, die Botschaften. Wir haben damals neue Sicherheitsmaßnahmen gemacht, wir sind in ein sicheres Viertel umgezogen, was natürlich alles auch wieder mehr Geld kostete. Ne? Das heißt, im Ausland mussten sie ganz viel diese Lobby-Advocacy-Arbeit für uns machen, wir im Land auch. Und da begann das mehr mit dieser politischen Arbeit. Und es kam die Regel dazu dann ab Ende 89, wir nehmen keine Leute mehr, die einfach so dazukommen, sondern jeder muss durch ein Training gehen, durch einen Auswahl- und Vorbereitungsprozess. Ne? Ich selbst war auch in einem Training gewesen, aber nach meinem ersten Einsatz. Ne? Und damit kamen dann auch viele Veränderungen. Und danach hat es auch keine Angriffe direkt auf PBI mehr gegeben.
Lena, du bist jetzt seit kurzem wieder zurück in Deutschland. Wenn du zurückdenkst an deine Zeit in Guatemala, gibt es da Erlebnisse, an die du dich besonders gerne erinnerst?
Also, wenn ich jetzt so an so ein paar Momente zurückdenke, die so vielleicht schon mit die schönsten waren, dann fällt mir generell auf, dass es halt, und das ist, glaube ich, bei PBI generell immer so, dass es einfach so beeindruckend ist, mit diesen Menschen zusammenarbeiten zu können und die so eng begleiten zu können bei dieser ganz tollen und mutigen Arbeit, die sie tun. Und ich denke an eine Begleitung, die wir gemacht haben. Dann ging es um Verschwundene, also in Guatemala während des Bürgerkriegs sind ganz viele Menschen ja gewaltsam verschwunden worden. Und dann auch nicht wieder aufgetaucht, aber es sind auch ganz viele Menschen in diesen Wirren des Krieges einfach so verschwunden und haben ihr Leben woanders wieder aufgebaut und hatten auch oft ganz viel Angst, dann wieder zurückzukehren in ihr altes Dorf. Und da gibt es einen Mann, Miguel, der mit sehr viel Geduld und Leidenschaft da versucht, Familien wieder zusammenzubringen. Und ich hatte das ganz große Glück, ihn zu begleiten. Also wir begleiten ihn nicht permanent, sondern machen punktuelle Beobachtungen, wenn er uns anfragt, und da hat er uns angefragt, und dann haben wir ihn begleitet mit einem Kollegen zusammen zu so einem Zusammentreffen von Familien, von Verschwundenen. Das war hochemotional und wunderschön, weil wenn man in Guatemala lebt, dann hat man sehr oft sehr viele negative Nachrichten und man trifft sich mit Menschen, die werden bedroht oder die haben Angst, dass sie von ihrem Land vertrieben werden. Man schlägt die Zeitung auf und kann eigentlich die Leichen zählen. Und wenn man dann so ein richtig positives, richtig schönes Erlebnis hat und man sieht irgendwie, ja, da geht's voran und da haben sich Menschen wiedergefunden, das ist total schön. Und dann bin ich dann am Nachmittag zurück in die Hauptstadt gefahren und hatte am nächsten Morgen nochmal so eine positive Begleitung und habe einen Anwalt begleitet zu einem Prozess, der war in der ersten Revision, und zwar ist da ein paar Wochen vorher das Urteil gesprochen worden. Zum ersten Mal in der Geschichte Guatemalas ist jemand wegen gewaltsamen Verschwundenlassens verurteilt worden, ein Soldat. Und es war der ist in Revision gegangen und das Urteil wurde dann an dem Tag gesprochen. Es wurde bestätigt, dieser Mann blieb also im Gefängnis, weil er jemanden hat verschwinden lassen, und es war wieder ein ganz toller Moment, weil man das Gefühl hatte, ja, es geht voran und es passiert tatsächlich was in Guatemala. Und das waren zwei wirklich, wirklich schöne Momente und ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich dabei sein durfte.
Heike, seit fast 30 Jahren bist du für PBI in der Welt unterwegs. Welche Erinnerungen machen für dich die Arbeit lohnenswert?
Was für mich besonders positiv oder stark war, 1992 kriegten wir eine Anfrage über Confrego, also über eine katholische Kirche, Leute zu begleiten, die vom Land in die Stadt kamen. Und zwar nicht einfach so vom Land, sondern die in Widerstandsdörfern lebten. Und Widerstandsdörfer waren Dörfer, die also vom Militär angegriffen waren, wo die Menschen aber sich versteckten und immer wieder angegriffen wurden. Und die haben sich gewagt, in die Stadt zu kommen und sind dann in Guatemala Stadt zu Botschaften gegangen, zu anderen Organisationen gegangen, zur Presse, an die Öffentlichkeit, um zu sagen, hey, es gibt unsere Dörfer. Denn die Regierung hat immer gesagt, da gibt es gar keine Dörfer, da gibt es nur Guerillas da im Urwald. Ne? Und die Guerillas, die dürfen wir ja bombardieren. Der Urwald wurde zu der Zeit immer wieder noch bombardiert. Und als diese vier Leute waren, das zwei Männer und zwei Frauen, ich glaube, es waren so 2-3 Monate, die sie in der Hauptstadt waren. PBI hat sie 24 Stunden begleitet. Das heißt, wir haben jeden Tag uns wieder abgewechselt, waren Tag und Nacht mit ihnen. Und es war eine sehr intensive Erfahrung, mit diesen Leuten Tag und Nacht zu verbringen. Und wenig später, also nach dieser Zeit, sind sie zurück, ganz offiziell mit dem Hubschrauber gebracht worden. Das war dann Ende 92 oder Anfang 93. Im Januar 93 kamen Flüchtlinge aus Guatemala, aus Mexiko zurück. Auch diese Begleitung der Flüchtlinge war eines der großen Ereignisse, wo aber Peace Brigades nicht mehr die einzigen Begleiter waren. Das heißt, wir haben immer die Leute begleitet, die auch verhandelt haben. Und nachher, wenn die großen Massen begleitet werden mussten, sind Carea und andere Organisationen entstanden und haben die Begleitung in den Dörfern übernommen. Ne? Das heißt, wir hatten also dann Reisen aufs Land. Was für mich dann nochmal spannend war, Jahre später einen dieser vier Leute wiederzutreffen, Agapito. Und Agapito sagte zu mir, damals, als man uns im Dorf ausgewählt hat, loszugehen in die Stadt, haben wir geglaubt, wir überleben es nicht. Wir schaffen es nicht. Aber wir haben es geschafft, in die Stadt zu kommen und wir haben geschafft, in der Stadt zu überleben und uns bekannt zu machen. Und ohne die Begleitung durch Peace Brigades wäre das bestimmt nicht möglich gewesen. Ne? Und damit im Grunde auch weiterzugehen, nicht nur, dass diese vier Leute im Leben blieben, sondern dass das Ganze nachzog, dann an die Öffentlichkeit zu gehen, dass die Bombardierungen dann gestoppt wurden, irgendwann 93 im nächsten Jahr, also was da praktisch dann weiter dranhängt und wir ein ganz kleiner, aber wichtiger Teil waren.
Ihr beide habt euch ja nun in Guatemala sehr intensiv mit der Kultur und den Problemen vor Ort beschäftigt. Wie war es dann wieder in Deutschland zu sein? Wie habt ihr den Einstieg hier geschafft?
Nee, das war sehr schwierig. Also es war sehr schwierig, Guatemala zu verlassen, wenn man so intensiv da gelebt hat und so eng auch einfach die Prozesse und die Menschen hat kennenlernen können. Und man ja, also gerade wenn man so eine Begleitarbeit macht, dann verlässt man auch einfach einen Prozess, der dann im Gang ist und dann von anderen begleitet wird. Und das einfach so liegen zu lassen und zu sagen, okay, die Arbeit wird zwar weitergemacht, aber ich kann das persönlich nicht mehr begleiten, ist mir sehr schwer gefallen. Und generell das Land und auch die Freundschaften, die man sich dann aufgebaut hat, einfach so zu verlassen und dann wieder so weit wegzufliegen, nicht zu wissen, wann man eigentlich wieder zurückkommt nach Guatemala, das wäre sehr schwierig. Und das war dann auch sehr schwierig, wieder anzukommen. Und natürlich ist es auch schwierig für die Menschen, die einen dann in Deutschland willkommen heißen und merken, okay, die ist jetzt zurück und irgendwo freut man sich ja auch zurückzukommen nach Deutschland, aber doch auch schweren Herzens aus Guatemala weg. Und ja, dann ist man, also ich zumindest stand eine Zeit lang so zwischen den Stühlen. Ich war nicht so recht, ich war ja definitiv nicht mehr in Guatemala, aber ich war auch nicht so wirklich in Deutschland angekommen und war so, habe mich auch nicht so recht zugehörig gefühlt. Und dann ist in Deutschland alles fremd und anders. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man nicht sich auf der Straße immer umguckt, wer geht hinter mir. Dass man aber auch nicht, weiß ich nicht, also einfach so über so einen schönen Markt schlüren kann, wenn man gerade Zeit hat und dass halt vieles anders ist. Und das hat, also das ist dann aber auch schön, dass halt PBI Deutschland so gewachsen ist und einem dann einfach oder mir jetzt auch die Möglichkeit gegeben hat, mit so einer halben Stelle erstmal wieder anzufangen, weiterhin für PBI zu arbeiten, also auch die Arbeit wirklich nah begleiten zu können. Das hat den Abschied auch einfacher gemacht vor Ort, weil man sagen kann, okay, irgendwie geht's ja weiter und irgendwie bin ich auch weiterhin involviert, nur aus einer anderen Perspektive heraus. Und das hat mich auch erstmal aufgefangen, nicht in so eine Perspektivlosigkeit abzusinken und zu sagen, ja, gut, in Guatemala war ich halt wirklich dabei und habe ganz viel einfach Menschenrechtsarbeit begleitet und in Deutschland sitze ich dann irgendwie wieder zu Hause und weiß nicht so recht, was ich tun soll.
Das war bei mir noch anders. Und wenn ich jetzt so persönlich denke, jede Abreise war für mich nie definitive Abreise, sondern immer klar, ich komme wieder. Und ich war ja im Guatemala-Projekt, ich weiß gar nicht, ob 3 oder 4 Mal Teil des Projektes. Und sogar noch öfter nachher mit Besuchen dazu. Und oder dann war es nachher nicht mehr nur Guatemala, dann wurde es eben mal Mexiko, mal Kolumbien. Irgendwo war es weiter da drin zu bleiben. Und nach Deutschland kam ich dann nie, um mich hier irgendwie in Deutschland zu integrieren, weil ich auch eigentlich schon, wie ich mit PBI anfing, auch schon eigentlich weg war von hier, ne? Ich kam dann hierher, wie ich dann mit PBI war, eher um hier über meine Arbeit die Situation zu berichten, ne? Beim ersten Mal war es auch schwieriger, da hatte ich weniger Anhaltspunkte, wem kann ich erzählen. Gut, ich kannte Leute so in Friedensbewegungen und bin in diesen Kreisen weiter. Und später dann aber immer mehr, ne? Und vielleicht war es auch, ich vermute mal, dadurch, dass ich immer nur besuchsweise nach Deutschland kam, mal für 3, 4 Monate, mal für ein halbes Jahr oder ich weiß es nicht genau für wie lange, aber ich glaube, viele Jahre niemals ein ganzes Jahr in Deutschland dann gewesen bin und hier eigentlich nie in die Gesellschaft wirklich, also in alle Strukturen drin gewesen bin, sondern hier auch unterwegs und sozusagen den anderen Teil der Arbeit hier berichten und wieder ausreisen, ne? Wieder ein anderes Projekt auch zum Teil, bis dann eben 2005 ich von Mexiko zurückkam nach Deutschland und damals die Puppenbühne mitgebracht habe. Und damals auch 3 Jahre lang gar nicht in Deutschland gewesen bin. Das heißt, und in den 3 Jahren hat sich PBI auch in Deutschland weiterentwickelt. Und wie ich mit meiner Puppenbühne kam, war PBI in Deutschland gerade dabei, das Schulprojekt aufzubauen. Und das Schulprojekt war erstmal konzipiert nur auf die Oberschule. Und dann kam ich mit der Grundschulprogramm mit dem Puppentheater dazu. Und das passte einfach sehr gut. Und dadurch, dass ich hier praktisch mit PBI weiterarbeiten konnte und nicht nur mit PBI, auch mit anderen Organisationen langsam mehr kennengelernt habe, war für mich dann auch eher das hier zu arbeiten, ne? Ich denke, sogar ohne die Puppenbühne wäre ich wahrscheinlich schon längst wieder im Ausland. Aber hier habe ich damit Aufgaben gesehen, was ich hier eben auch machen kann. Und dieses an Aufgaben dran zu sein, glaube ich, ist so eher das Wichtigste. Gut, für manche ist auch eher die finanzielle Situation am Anfang sehr wichtig, aber ich glaube, für uns alle ist emotional wichtig, dran zu bleiben. Und wenn man dann nur da sitzt, ne, und nichts tun kann, dann fühlt man sich ja eher überflüssig und will wieder ins Projekt gehen. Also ich bin halt viele Male wieder im Projekt gewesen, ne?
Was müsste sich denn eurer Meinung nach in der Welt ändern, damit PBI seine Arbeit in, sagen wir einmal, weiteren 30 Jahren einstellen könnte?
Naja, das ist so ein bisschen, man würde jetzt sagen, das ist Denken in Utopien. Hoffen wir, dass das eine Utopie ist, die dann irgendwann tatsächlich eintritt. Also jetzt im besten Sinne für Guatemala gesprochen, wäre das dann natürlich, dass es in Guatemala eine Regierung gibt, eine Gesellschaft, die ihre Menschenrechtsverteidiger schützt, ein funktionierendes rechtsstaatliches System, wo niemand irgendwie Angst haben muss vor Straflosigkeit, wo halt jemand, der dann vielleicht doch ein Aggressor gegen Menschenrechtsverteidiger ist, dann vielleicht auch vor Gericht gestellt wird. Und dann bräuchte man PBI ja gar nicht mehr. Dann würden bestenfalls die Menschenrechtsverteidiger nicht mehr bedroht werden. Und wenn sie bedroht werden, wüssten sie, an wen sie sich wenden können und der Staat würde für ihren Schutz einkommen. Das wäre so perfekt, was. Wenn das nicht eintritt und PBI trotzdem irgendwann sagen könnte, man braucht uns nicht mehr, wäre vielleicht, aber deutlich schwieriger natürlich in der Umsetzung, vielleicht aber leichter zu erreichen, wenn sich andere Menschen dann zum Beispiel sehr viel stärker die Guatemalteken selber dafür einsetzen würden, die Medien auch in Guatemala zum Beispiel das immer wieder publik machen würden, auf eine positive Weise. Wie es eigentlich Menschenrechtsverteidiger gibt oder auch andere Ausländer, die sowieso schon vor Ort sind, wie die Botschaft, mit denen wir ja sehr viel Kontakt haben, aber der Kontakt ja auch direkter sein könnte als immer nur über PBI. Wenn von der Schiene mehr kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht dazu kommen könnte eines Tages, dass man als PBI sagt, ja, eigentlich sind wir überflüssig geworden.
Heike, abschließend, was wären denn deine Wünsche an eine Welt in 30 Jahren?
Ja, das aber geht noch ein Stück weiter, ne? Letztendlich, dass die Bedrohungen gar nicht mehr wären, weil die Menschen in Frieden leben könnten. Was aber auch bedeutet, dass die Ressourcen anders aufgeteilt sind, dass den Menschen nicht mehr Sachen weggenommen werden, ne? Das würde konkret bedeuten, zum Beispiel Bergwerke zu schließen, Ländereien an die Bauern zurückzugeben, damit sie sich davon ernähren können. Würde natürlich auch konkret bedeuten, hier in Deutschland hätten wir zum Beispiel keinen Biosprit aus dem anderen Land, kein Erdöl, könnten nicht mehr so viel Auto fahren und heizen und was noch alles, ne? Vielleicht auch nicht mehr so viel Bananen essen oder müssten mehr dafür bezahlen. Also es wäre eine ganze Umstrukturierung der ganzen Weltwirtschaft. Und dann denke ich, dann braucht auch keiner mehr wen bedrohen. Und dann wird es auch kein PBI mehr brauchen. Aber das ist halt eine Utopie, die sehr weit weg ist, ne? Wo wir nur stückchenweise verarbeiten können. Und so ein paar stückchenweise können wir sehen, ne? Also wenn ich an Kolumbien denke, wo eben so ein paar Leute es doch schaffen, ihr Land wieder zu bearbeiten und von der Ölpalme zu befreien. Auch wenn leider immer mehr Ländereien für Ölpalme benutzt werden. Aber es gibt eben auch die, die die Schritte gehen. Und genauso gibt es in Europa die, die sagen, hey, wir tanken das Zeugs nicht, ne? Das nehmen wir nicht. Oder wir fahren wieder Fahrrad oder wir kaufen unser lokales Essen ein und die Milch nur von der Kuh, die nur Gras frisst. Und diese vielen Bewegungen, die es ja gibt, in die würde ich Hoffnung setzen. Ne? Sind noch viel zu klein und noch viel zu wenig. Aber ich denke, das ist für mich eigentlich der Weg, weil das Große werde ich so nicht erreichen. Aber ob ich jetzt bei PBI die schützende Begleitung mache oder mehr die Friedenserziehung bei den Kindern oder in die Ökologie einsteigt. Das sind also viele verschiedene Wege, die unterstützenswert sind.